Der Podcast für alle, die es mit der Wirkung ernst meinen. Mit euren Gastgebern Miriam und Peter.
Herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr über diese Folge, denn diesmal geht es um Storytelling. Und Storytelling wirkt ganz einfach. Für dich ist das die richtige Folge, wenn du zum Beispiel Politiker, Politikerin bist, wenn du mit komplexen Projekten zu tun hast oder auch wenn du Organisationsentwicklerin bist. Wenn du wirkungsvoll kommunizieren willst, zum Beispiel mit Bürgerinnen, mit Stakeholdern oder deinem Team oder auch deinen Kindern, dann ist es ein Skill, mit dem du dich mal beschäftigen solltest. Und es ist eines der schärfsten Werkzeuge für Führung in komplexen Zeiten. Gerade wenn du Menschen führst oder Wandel gestaltest, dann brauchst du diese Fähigkeit, um eine kollektive Geschichte zu formen. Storytelling in a nutshell. Erstens, es wirkt, weil es gehirngerecht ist. Zweitens, jeder kann es eigentlich lernen, das ist uns in die Wiege gelegt. Und drittens, es ist ein wirklich scharfes Schwert. Wenn du es strategisch nutzen willst, solltest du es auch führen können. Wir sitzen gleich zusammen mit Jana Rasmussen an einem Lagerfeuer und sprechen natürlich über Storytelling. Sie ist Expertin für Storytelling, nutzt das als Werkzeug für Wandel und Führung, hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Kommunikation und Organisationsentwicklung, für viele große Konzerne gearbeitet und viele Top-Führungskräfte und war auch mal Lehrbeauftragte für Storytelling. Also was soll ich noch dazu sagen? Das ist einfach ihr Thema. Ich glaube, wir können hier ganz viel lernen. Ich habe auf jeden Fall wieder viel gelernt. Wir hören gleich in den ersten Teil rein. Da sitzen wir eben mit Jana an unserem Lagerfeuer und hören etwas darüber, was Kindheit mit Leadership und Unternehmertum zu tun hat. Hallo Jana, ich freue mich mega, dass du da bist. Wir haben uns zufällig kennengelernt und dann gemerkt, dass wir uns schon länger über LinkedIn kennen. Mhm. Und dann hatten wir uns verabredet und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, Jana, du bist ja die Expertin für Storytelling. Und das ist ein fantastisches Thema, wie ich finde. Nicht nur für Psychologen, sondern gerade auch im strategischen Bereich besonders wirksam. Wenn du jetzt eine Story erzählen würdest am Lagerfeuer, hier unter uns beiden nur, keiner hört zu, was würdest du mir über Storytelling erzählen?
Ich würde dir erzählen, wo ich herkomme. Also ich würde dir in dem Rahmen eine Geschichte von mir erzählen. Ich bin aufgewachsen in einem Dorf in Bremen oder bei Bremen und so ein bisschen anders als Kinder heute aufwachsen. Also nach der Schule war nicht unbedingt jemand da, sondern wir waren auf uns gestellt. Es gab irgendwie ein Mittagessen und dann sind die Eltern wieder zur Arbeit oder wir haben gleich bei Freunden Mittag gegessen. Und es war ein Riesenfreiheitsgrad. Also wir sind über die Felder gefahren, haben den Bauern dort geholfen bei der Ernte, das Vieh abends reinzutreiben. Und das ist komplett anders, als zum Beispiel meine Söhne aufgewachsen sind. Ne? Die habe ich meistens zu ihren Sportaktivitäten gefahren. Und da spreche ich häufig mit Freunden von damals, die ich also seit damals kenne, drüber, was wir für eine Wahnsinnsfreiheit hatten in den 80ern und 90ern.
Das stimmt, ja.
Und trotzdem gab es Regeln. Und es gab zum Beispiel die Regel, man ist zum Abendessen zu Hause oder wenn man woanders zu Abend ist, dann ruft man zumindest an. Und wir haben wahnsinnig viel gelernt. Also ich habe reiten gelernt, indem ich einfach auf die Pferde meiner Freundin aufgepasst habe, wenn die irgendwo im Sommerurlaub waren und wir noch nicht. Und da hieß es nicht, ich mache jetzt irgendwie einen Kurs und irgendwann darf ich alleine reiten, sondern hier ist das Pferd, so sattelst du das, aufsitzen, los. So.
Machen.
Einfach machen. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, dieses einfach machen und dieser Spaß an Neuem und auch so ein bisschen am Abenteuer und trotzdem mit Regeln und Grenzen und wann ist man zu Hause und man sagt Bescheid, wenn man woanders ist oder woanders übernachtet.
Ja, und das deswegen bist du zum Storytelling gekommen?
Nee,
oder?
Deswegen bin ich nicht zum Storytelling gekommen. Ich habe mich in der Schule sehr gelangweilt und irgendwann, als ich in der Mittelstufe war, wurde die Bremer Shakespeare Company gegründet. Und da war ich immer bei den Proben. Die haben so ein sehr offenes Konzept in ihrer Gründung gehabt. Und eine Freundin hat mich mitgenommen. Und ich war also Feuer und Flamme vom Theater und überhaupt von Shakespeare, der ja da einer der größten Storyteller gewesen ist. Okay. Und ich war dann zeitweise mehr in diesem Theater als an der Schule und habe auch beschlossen, ich muss was mit Theater studieren und habe dann erstmal nach dem Abitur ein Praktikum gemacht am Bremer Theater für ein Jahr und habe dann Bühnenbild und audiovisuelle Medien studiert. Auch eine lustige Geschichte. Ich wollte eigentlich nach Italien und konnte auch schon ein bisschen Italienisch. Und das hat sich aber so verzögert mit meinen Bewerbungen in Italien, es war so mittelgut organisiert damals, dass ich keinen Studienplatz bekommen habe. Und dann, es war wieder ein Zufall, hat eine Bekannte mir gesagt, hey, in Groningen in den Niederlanden gibt's eine Hochschule und da kann man Kunst studieren, bildende Kunst, aber eben auch Bühnenbild. Und naja, und dann habe ich mich beworben, bin genommen worden und habe, ohne ein Wort Niederländisch sprechen zu können, in Groningen mein Studium angefangen.
Ein Abenteuer, quasi
Wieder
Abenteuerleben.
ein Abenteuer, ja genau. Ich konnte, das Italienisch hat mir da nicht so viel geholfen, aber ja, als Norddeutsche lernt man relativ schnell Niederländisch, muss ich dazu sagen.
Ja, ach, das ist ja, aber das hört sich gut, so eine Kindheit hatte ich auch. Wir sind einen halben Tag durch den Wald gestromert, ne, haben wilde Sachen
Ja.
gemacht, gebaut, irgendwas gemacht, waren dann aber auch pünktlich zu Hause,
Ja.
in der Regel, ne? Das hat irgendwie geklappt, ohne Handy.
Ja, das ist ganz
Aber
spannend.
die,
Achso, nee,
ja.
erzähl mal zu Ende.
Nee, ich wollte nur sagen, also so dieses Freiheit, aber mit einer rechten und linken, sehr weit gefassten Grenze, das hat wahrscheinlich Kinder in dem Alter, geprägt, ne?
Ja, und ich finde, da kann man auch viel über Leadership ableiten. Ne, dass man Entscheidungen selber treffen muss und aber in einem gewissen Rahmen. Und dass man
Hm,
Hilfe kriegt, wenn
ja.
man welche braucht, aber dass man ansonsten auf sich gestellt ist oder mit seinem eigenen Team, also damals die Kinder, unterwegs ist und Entscheidungen dort getroffen werden, wo sie gerade getroffen werden müssen. Also, ne, wir haben auch Sachen gebaut und mit Werkzeug hantiert, das würde man heute kein Kind mehr machen lassen, ne?
Genau.
Und damals war das anders und ich glaube, da kann sich viel entwickeln, ne, in Richtung Führung, Decision-Making, unternehmerische Entscheidungen treffen, überhaupt unternehmerisch denken. Und das ist ein großer Unterschied zu dem, wie Jugendliche heute aufwachsen. Und das sieht man ja auch in den Generationen, die wir jetzt so haben, die, ne, also sehr kleinteilig zum Teil Betreuung brauchen und
Ja,
was immer
alles,
beklagt
alles
wird.
gescheduled quasi, ne? Und ja, das ist ein bisschen schade eigentlich, ne?
Ja,
Was
ich
macht den Menschen aus, ne?
fürchte, das haben wir uns selber eingebrockt mit, also dass wir eben Generationen herangezogen haben, die wir eher überbehütet haben. Und das war
Ja, und
sicher.
die Technik erlaubt es uns ja jetzt auch, ne? Da können wir ja bis zum geht nicht mehr alles kontrollieren, ne?
Ja, genau. Also das habe ich nicht so gemacht mit meinen Söhnen, aber ich, ne, also die sind nur eine WhatsApp entfernt oder eine Single-Nachricht.
Wir verlassen jetzt unser Lagerfeuer und hören etwas über Story Development, wenn nämlich eine Story zur Strategie wird. Und für euch vielleicht genauso wie für mich besonders wichtig, dass Storytelling etwas ist, was jeder lernen kann und dass es eine wirklich gefährliche Waffe ist.
Ja, Lagerfeuer ist tatsächlich auch so eine Metapher, die ich immer wieder gerne nutze, wenn ich Workshops mache, dass ich sage, das hier ist eine Situation, wo wir auch private Geschichten teilen. Und ich stelle immer diese Chatham House Rule auf, dass man eben nichts weitererzählt, was in diesem Raum geteilt worden ist. Denn bei der Arbeit, die ich mache mit Geschichten, wird es automatisch persönlich. Also meistens habe ich so
Ja.
männliche Führungskräfte 50 plus und in vielen Konzernen sind da die Führungsriegen immer noch fast komplett männlich. Also in vielen Leadership Journeys, wo ich den Schwerpunkt Storytelling hatte, habe ich mich immer gefreut, wenn überhaupt ein oder zwei Frauen in einer Gruppe von 20 dabei waren.
Und das heutzutage, ne? Schade, oder?
Total schade. Ja, total. Ich hoffe, das wächst hoch, aber wer weiß. Nee, und scherzhaft sage ich manchmal, also ich zwinge Männer im mittleren Alter über Emotionen zu reden. Das stimmt auch.
Hunger, Durst.
Ja, nee, da geht es dann schon um andere Sachen. Aber ja, was ich auch immer sage, ist, also ich nenne das ja Story Development, was ich mache, also Entwicklung. Und ich erfinde nichts, ich lasse auch die Leute nichts erfinden, sondern ich bringe die Menschen dazu, in einem bestimmten Setting zu überlegen, was will ich erzählen, welche Kernbotschaft will ich vermitteln und das dann mit Geschichten aus ihrem eigenen Berufs- oder auch Privatleben zu unterfüttern. So, und im Grunde ist das wie eine Programmiersprache, die ich da entwickelt habe. Also ich habe so ein Framework, das ist ähnlich wie der Business Model Canvas, den du bestimmt kennst. Und
Ja, ja.
es ist im Grunde ist es ein Trick, weil jeder denkt, ach, ich kann doch eine Tabelle ausfüllen oder ich kann so ein Canvas ausfüllen. Das nimmt die Angst, was zu erzählen. Und dann ist es aber sehr strukturiert und dann üben wir die Story mit einem dramatischen Erzählbogen zu erzählen. Und wenn die erstmal einmal raus ist, wenn sie einmal erzählt ist, dann merken die Leute, hey, wow, das kann ich ja. Also
Ist gar nicht so
es
schwer,
ist
ne?
gar nicht so schwer. Und was ja auch der Fall ist, ist, dass es schützt, wenn du das übst. So wie die ganzen TED-Talk-Speaker ja auch nicht
Ja.
spontan erzählen, sondern wochenlang geübt haben. Oder irgendwelche CEOs, die viel Storytelling gemacht haben, die bereiten sich zum Teil auch wochenlang auf ihre Speeches vor. Und es hilft zu üben, was will ich von mir preisgeben und wie wirkt das und fühle ich mich nachher damit gut, damit man es dann auch unfallfrei und mit einem guten Gefühl seinem Team erzählen kann.
Also wenn wir jetzt mal auf die einzelne Person gehen, dann sagst du, Storytelling ist grundsätzlich lernbar.
Wir sind
Ja.
eigentlich alle Storyteller. Wir haben nur verlernt in der Schule und Ausbildung oder im Studium wird uns beigebracht, wichtig sind Zahlen, Daten, Fakten, reporten können, eine PowerPoint bauen können. Und das ist eher so etwas, so ein Unlearning, was ich mit den Leuten mache, ne? Also ich erzähle dann, seht mal, ihr habt doch früher bestimmt Geschichten vorgelesen bekommen von euren Eltern oder Lieder gesungen. In der Kita, ihr habt Aufsätze in der Schule geschrieben über bestimmte Themen, die euch auch selber wichtig waren. Und es ist eher, dass ich so einen Vorhang vor deren Augen wegziehe oder in ihrem Denken und sie ermutige, so zu erzählen, wie es eigentlich natürlich ist. Denn also ne, Geschichten erzählen macht uns zu Menschen. Unsere Vorfahren haben schon vor 10.000 von Jahren, bevor es überhaupt Sprache gab, Geschichten an die Höhlenwände gemalt. Also es waren ja nicht nur die Höhlen, alles war voll gemalt. Nur die in den Höhlen sind die Gemälde, sind die Zeichnungen und Malereien übrig geblieben bis heute. Und ja, insbesondere beim Militär werden auch überall Geschichten erzählt und wird damit gearbeitet.
Also wir kommen damit so zu unseren Wurzeln zurück und unser Gehirn ist ja nun auch ausgestattet, nicht mit einer neuen Soft- und Hardware, sondern das ist ja auch alt, ne, was wir da
Ja.
oben haben mit unseren paar Kilos da oder Gramm. Kannst du dazu noch mal was sagen? Für mich als Psychologe natürlich besonders spannend, wie wirkt das auf unser Gehirn?
Also ich sage mal, Storytelling ist die gefährlichste kommunikative Waffe, die wir haben, und damit muss man sorgsam umgehen. Also man
Oh, das finde ich klasse,
braucht
ja.
einen großen ethischen Kompass oder den richtigen ethischen Kompass. Und Storytelling ist eigentlich gehirngerechte Kommunikation. Denn wir sind überhaupt nicht in der Lage, Daten und Fakten ohne einen Zusammenhang zu verstehen. Unser Gehirn bringt es automatisch in einen Sinnzusammenhang. Und deswegen ist Lernen mit Stories oder auch Informationsübermittlung mit Stories so erfolgreich, weil das im Grunde auf das Modell, oder ich nenne das mal so, auf die Software zurückgreift, die unser Gehirn hat. Also immer Sense-Making, immer Komplexität reduzieren, und dafür sind Stories einfach ideal.
Besonders der dritte Teil könnte für die OrganisationsentwicklerInnen unter uns interessant sein, denn jetzt geht es um Storytelling im Bereich der Transformation. Aber wir sprechen auch über das Thema Militär, hier speziell das amerikanische Militär und wie dort Storytelling eingesetzt wird, über KI und wir streifen kurz das Thema Critical Thinking. Das ist ja auch momentan besonders en vogue. Ja, und jetzt können wir ja Stories auch gerade in komplexen Feldern nutzen. Dein Spezialgebiet, so wie meins auch, ist ja auch, sag mal, Change Management oder Transformation, sowie der ganze strategische Veränderungsbereich. Kannst du dazu mal was sagen? Das finde ich natürlich hochspannend, wie wir da Storytelling nutzen können.
Also bei Change und Transformation geht es ja immer um Veränderung und um ein Zielbild. Und man braucht, also Menschen brauchen eine Vision, ein Zielbild, auf das sie zulaufen können. Sonst ist die ganze Transformation nicht möglich. Und da sage ich den Führungskräften, wenn es darum geht, immer, ihr müsst nicht alles wissen, aber ihr müsst ganz deutlich sagen, wo wollen wir hin, warum wollen wir dahin und wie sieht es dann aus, wenn wir da sind? Und da muss man, es ist nicht die Glaskugel, ne? Es ist nicht, dass man alles sagen muss. Man muss auch sagen, was wissen wir noch nicht und was bleibt auf dem Weg für uns zu tun und zu klären. Aber ganz wichtig ist es, eine Vision oder ein Zielbild zu beschreiben, was mit Menschen zu tun hat, ne? Also nicht abstrakt, so unser Umsatz soll sich so und so entwickeln oder wir reduzieren, sondern wie ist die Welt, wenn wir da sind? Wie unterscheidet sich das vom Ausgangspunkt unserer Reise? Man nennt das ja nicht umsonst auch Journeys, Change Journeys. Und sind wir noch alle an Bord zum Beispiel? Ne? Also das sage ich, was ganz wichtig ist, dass was Führungskräfte häufig vergessen, zu erzählen, was bleibt gleich und was ändert sich. Und zum Beispiel bei Scrum hat man das bei einer User Story so ganz, ganz klein,
Klar,
ne? Also
ja,
das,
oder Design Thinking,
ja,
ja.
im Design Thinking auch. Also da geht es immer darum, eine Vision als Geschichte zu erzählen. Woher kommen wir? Was ist die Veränderung? Also was ist die Transformation? Und wie sieht das, wie kann ein Ziel aussehen oder wie kann eine mögliche Zukunft aussehen?
Ja. Das ist natürlich wundervoll. Ich komme auch noch aus dieser Volkswagen Vision and Mission Ära. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Dekaden her, ne? Wie sortierst du denn das jetzt in dieses Paket ein, dieses Vision-Mission-Geschäft? Für mich ist das schon so ein bisschen oldschool.
Ja, das ist ja wie alle Trends, ist es ja nach 10 Jahren irgendwann vorbei, wie es jetzt auch
Ja.
Leute gibt auf LinkedIn, die sagen, agil ist tot. Ich bin im öffentlichen Sektor unterwegs, agil ist überhaupt nicht tot. Also viele fangen damit erst an.
Ja, wir sind kurz vorm Anfang.
Ja, genau, da sind also die Zeit verläuft da unterschiedlich schnell, glaube ich. Aber
Ja,
ja, die
schön.
Vision, die Mission ist, was wollen wir erreichen und was ist der Weg? Und die Vision ist ein mögliches Zielbild.
Und hast du eine Lieblingsstory gerade? Es verändert sich ja alles, ja, so rasend
Ja.
schnell. Da wissen wir ja nicht mehr, was morgen passieren wird momentan. Hast du so eine Story von einer Company oder einer Marke, wo du sagst so, wow, das ist echt State of the Art? Fällt dir da spontan was ein?
Also, was ich immer noch sehr schätze, das ist nicht mehr ganz so aktuell, sondern glaube ich auch schon mehr als 10 Jahre alt, von David Marquette, der war Marinekapitän
Ach
und
ja,
der hat
ja.
das lahmste U-Boot der Flotte bekommen in den USA. Und was er gemacht hat, ist Turn the Ship Around. Also er hat
Ja.
festgestellt, dass die Mannschaft nur genau die Befehle befolgt haben, wo es hieß, macht das und das, und die haben aber nicht selber gedacht und gehandelt. Und vielleicht kennst du das auf YouTube, das ist wunderschön mit Graphic Recording
Ja.
unterfüttert. Und er hat halt so erzählt, wie er diese eigentlich unlösbare Aufgabe, die Führung und die Performance seiner Mannschaft da zu verbessern, übernommen hat und wie er die Leute dahin gebracht hat, selber zu entscheiden. Also,
Ja,
und
das, ja.
selber zu führen letztlich, ne? Weil das passt so ein bisschen zu dem, was wir vorher besprochen haben über wie ist Führung, wo kommen wir her? Also es gibt einen bestimmten Rahmen und deine Führungskraft kümmert sich darum, dass du, wenn du Fragen hast oder irgendwelche Probleme hast, dass du dann Input kriegst. Aber ansonsten soll jeder seinen eigenen Führungskompass haben und auch Entscheidungen treffen können.
Ja, das legen wir in die Shownotes rein. Das Buch kennen wir natürlich im Militär. Oder viele kennen das natürlich. Ganz tolles Buch, muss ich
Das ist
sagen.
ein super Buch,
Der
ja.
ist ja, glaube ich, auch in die ins
Der macht jetzt
Consulting
Consulting,
übergewechselt.
genau, ja.
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 Bringt jetzt anderen bei, wie es geht.
Ja.
Hat aber gezeigt, dass das auch kann, ne?
Ja, das ist ja am
Fantastisch.
besten, dass man selber beweist, dass man was kann und nicht ins Consulting geht, ohne eigene Erfolge vorweisen zu können. Ja.
Ja, das ist schon so eine Sache, genau. Jetzt hast du Militär, du selber schuld. Du hast jetzt Militär angesprochen. Da bin ich natürlich richtig neugierig. Du hast ja auch fürs amerikanische Militär Storytelling angeboten. Ist das richtig?
Nee, habe ich nicht angeboten. Ich war nur, habe nur sehr aufmerksam beobachtet, wie die DARPA zu Storytelling
Ah,
geforscht hat und im Grunde
okay,
so
ja.
Leute wie mich, also Storytelling-Experten, gesucht hat, um das mit einer KI zu verbinden und narrative Strukturen zu erforschen. Und das haben die gemacht, weil sie festgestellt haben, dass das Lernen durch Geschichten einfach wahnsinnig schnell geht und dass man. Und der zweite Aspekt, vielleicht für dich als Psychologin interessant, die wollten auch wissen, wie Geschichten Entscheidungen beeinflussen, Entscheidung, Haltung und Meinung beeinflusst.
Ja.
Was ja ein Riesenthema ist heute, ne? Also
Ja.
egal, wohin wir gucken in die Welt, der dir die beste Geschichte erzählt, gewinnt. Und das sind nicht immer, die sind nicht immer diejenigen auf der guten Seite der Macht, sage ich mal vorsichtig. Außerdem ist es so, dass im amerikanischen Militär wahnsinnig viel mit Storytelling gearbeitet wird. Also auch um Geschichten gut erzählen zu können, Informationen weiterzugeben und auch für Führungskräfte zu trainieren, ihre Vorstellungskraft zu erweitern, indem sie nicht nur also zum Beispiel in einer unklaren Datenlage mit viel zu viel sich widersprechenden Daten oder in der Lage, wo es viel zu wenig Daten gibt, um da entscheiden zu können. Weil Stories, die wir hören haben, sind immer Muster. Das sind immer Lösungsszenarien. Wir haben immer ein Problem. Wir haben eine Transformation oder eine Situation, wo jemand was entscheidet und was verändert wird. Und dann haben wir eine veränderte Lage, die am Ziel ist und das ist natürlich wahnsinnig spannend, wenn das so schnell und im Unterbewussten abläuft für militärische Szenarien, weil Combat ja immer Chaos ist und es muss schnell entschieden werden. Es geht ja buchstäblich um Leben und Tod. Und da zu trainieren für die Führenden und das Storytelling zu entwickeln, das hilft halt unheimlich bei der Führung und letztlich rettet das auch Leben, wenn man schnell ent
Ja,
gut entscheiden kann.
wir reden ja auch von der Beschleunigung der Kill Chain, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber darum geht es ja in letzter Konsequenz.
Ja.
Und wenn wir jetzt noch eine Prise künstliche Intelligenz mit reinnehmen, das ist ja gerade das Thema. Im chinesischen Militär gibt es jetzt da schon Entwicklungen, sage ich mal, wo eine KI-gestützte Entscheidungsinstanz da mit ins Feld geführt wird. Und jetzt kommen wir mit unserer alten Software, mit den Stories und Geschichten. Wie passt das jetzt zusammen, deines
Das
Erachtens?
ist lustig, dass wenn ich Workshops gebe, werde ich das immer gefragt, geht das nicht schneller mit KI? Dann sage ich ja, probiert doch mal aus. Und die Geschichten werden halt immer langweilig und unspezifisch. Und
Okay.
also für Decision Making kann ich mir das gut vorstellen, dass KI da ein gutes Werkzeug ist, gerade wenn es darum geht, erstmal mehr Optionen auszuloten. Ne? Also die KI füttern mit den Daten, die ich habe und dann mögliche Szenarien. Was super gefährlich ist und weswegen ich auch meinen Lehrauftrag nicht mehr mache, den ich geliebt habe im Storytelling, ist, dass die Menschen verlernen, selber zu denken. Und dass sie verlernen, Situationen, auch komplexe Lagen zu analysieren und selber Wichtiges von Unwichtigen üben zu unterscheiden und zu priorisieren. Und das ist eine Altersfrage. Also, wenn da jüngere Leute, was weiß ich, jüngere Leute, also zwischen 30 und 40 in meinen Workshops sind die also schon viel oder die viel mit KI arbeiten, die versuchen dann schnell die Arbeit auf die KI ab, also an die KI abzugeben. Und die Leute, die sehen, ach Mensch, da vorne steht eine Expertin, ich lasse mich mal drauf ein, was die so uns mitgibt, und das selber entwickeln, die haben viel mehr gelernt am Ende. Also die lernen, dass man halt mit Geschichten oder mit Stories auch Szenarioplanung machen kann
Ja.
und dass, wenn die KI das abnimmt, dann lernst du es halt nicht. Deswegen, ich finde das natürlich super spannend und verfolge das auch und check auch regelmäßig, wie gut werden denn jetzt die Geschichten mit AI. Aber sie werden halt nie so gut, als wenn Leute selber nachdenken und eine Geschichte bauen und sie dann erzählen.
Vielleicht noch nicht, wer weiß, ne? Die Entwicklung geht da ja auch weiter, aber das finde ich spannend. Wir reden ja auch über Deep Thinking, dass das quasi oder die mit Kahneman hier System 2 denkt, quasi dieses Selberdenken, auch im vielleicht Team-Teaching mit einer GPT oder so. Aber dass wir immer wieder auf uns zurückgeworfen werden mit unseren eigenen Denkstrukturen. Vielleicht muss man das wieder trainieren, diese Basisfähigkeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss auf jeden Fall aus meiner Sicht trainieren, priorisieren. Ne? Was ist wichtig, was ist unwichtig jetzt für meine, für, sei es für Entscheidungsfindung, sei es für Analyse von einem Sachverhalt. Kann ich den Quellen vertrauen? Das ist ja auch ganz wichtig und das macht keine KI zum Beispiel. Ne? Also da bin ich schon mal raus. Dann, was will ich eigentlich erzählen? Na, was ist meine Kernbotschaft? Wie muss ich priorisieren? Und Decision-Making wird auch verlernt, wenn man nur KI benutzt. Also ich bin überhaupt kein Feind von KI, ich bin nur ein Feind von Verdummung. Und das sehe ich ganz stark, den Effekt, dass sich Studierende oder auch Azubis also vorbereiten auf Prüfungen mit KI, beziehungsweise ganze Hausarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten von KI schreiben lassen und da ist halt kein Lerneffekt. Und dieses kritische
Ja.
Denken geht uns verloren. Das halte ich für wirklich gefährlich.
Ja, da gibt es ja auch schon schöne Studien dazu, dieses Critical Thinking. Das finde ich auch, erlebe ich auch im Alltag, sage ich mal
Ja,
jetzt.
ich auch, ja.
Wo findet da Storytelling, sein Zuhause in einer KI-Welt, in der man nicht mehr gerne selbst denkt, vielleicht? Und wo entwickeln sich oder wo kommen jetzt gute Führungskräfte her? Wie können die sich weiterentwickeln, quasi in diesen ständigen Veränderungsmodus hier was zu bewirken?
Also Storytelling ist ein Teamsport. Man sollte das in seinen Teams machen und auch für jede Veränderung, jede größere Klausur oder dergleichen sollten Führungskräfte eine Story formulieren. Jeff Bezos hat das gemacht, als er noch bei Amazon war. Der hat also keine Sitzung mehr mit einer Agenda verschickt und irgendwie
Ja.
50 Papieren, sondern hat gesagt, so, ihr müsst in der Lage sein, also jeder und jede muss in dem Meeting eine kohärente Story über was läuft gerade in dem Bereich, was sind die Impediments, was sind Lösungsvorschläge erzählen können. Und das ist ganz schön viel Arbeit. Aber ne, das, wie gesagt, das kann man üben.
Ja.
Und Storytelling ist Sense-Making. Also ich kann keinen Unsinn reden, wenn ich mich darauf vorbereite, eine Geschichte zu erzählen. Und ich meine jetzt nicht so Döntjes, wie wir bei uns in Norddeutschland sagen, sondern ich meine wirklich zu überlegen, was ist meine Kernbotschaft? Wie erzähle ich das? Was sind die Protagonisten? Was sind die Antagonisten in meiner Geschichte? Und wie baue ich einen Spannungsbogen auf? Und dann kann man, also dann damit durchdringt man das, was man eigentlich sagen will und ist fähig und in der Lage, das auf wiederum eine wirksame, gehirngerechte Art zu erzählen.
Im vierten Teil wird es richtig kuschelig warm für den öffentlichen Dienst. Wir sprechen darüber, wie und warum Storytelling nämlich Vertrauen auslösen kann und warum das auch gefährlich sein kann und warum sich jeder Beamte und Politiker eigentlich mit Storytelling beschäftigen sollte. Viel Spaß. Jetzt bin ich ja im öffentlichen Dienst tätig und du ja
Ich irgendwie
auch
auch, ja. Ja, ich
bist
irgendwie,
dort
ja.
auch viel, wir sind eigentlich beide im öffentlichen Dienst sozusagen, ne? So. Wenn ich jetzt das aufnehme, was du gerade erzählt hast, dann erlebe ich das sehr selten im öffentlichen Dienst, ja, dass man wirklich das über Stories erzählt. Habe ich auch selten erlebt. In meiner VW-Zeit eher, muss ich sagen. Da war das schon eher zu Hause. Du hast ja auch eine kleine VW-Vergangenheit. Wie siehst du das Thema Storytelling positioniert im öffentlichen Dienst aktuell und wo würdest du es gerne sehen?
Also, ich sehe es noch nicht so stark positioniert. Ich sehe es höchstens mal, wenn Politiker oder Politikerinnen über Change-Projekte erzählen, dass sie da sich vorbereiten und da ein bisschen Storytelling einbinden, ne? Indem sie sagen, was hier ist jetzt eine Riesenbaustelle, das nervt, aber
Erkennst du das dann auch?
ja.
Erkennst du das auch? Ja, ne?
Ja, ich
Jetzt
erkenne auch,
kommt die Story.
wenn sie dafür Hilfe in Anspruch genommen haben. Also am Anfang ist es meistens ein bisschen holprig und es wird dann besser. Also ich habe auch früher viel, ich habe mich sehr bei Bildungspolitik engagiert früher in Hamburg und habe dann immer die Parlamentsdebatten mitgehört und wusste dann auch, aha, okay, da hat jemand ein Storytelling-Buch gelesen. Nee, aber ich würde mir tatsächlich viel mehr strategische Stories im öffentlichen Dienst wünschen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe häufig in großen Projekten, dass man eigentlich immer wieder ein Zielbild erklären muss. Und ich bin dann fies, ich komme dann auch nach Monaten nochmal um die Ecke und sage, was war eigentlich nochmal unser Zielbild? Und häufig weiß es dann keiner.
Ja,
Und dann lasse ich die
ja.
Leute das nochmal machen. Also, ne, das ist genauso wie man Auftragsklärung nicht immer, also nicht etwas ist, was man einmal macht, sondern immer wieder machen muss. Ne? Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Wie weit sind wir auf dem Weg? Was gibt es für Impediments? Wie lösen wir das? Und das erlebe ich. Ich erlebe das tatsächlich noch relativ selten im öffentlichen Dienst, sondern eher reaktiv. Also häufig wird ja über Behörden geredet, wenn man sich über irgendwas aufregt, was nicht klappt. Aber also ich würde dem öffentlichen Dienst wünschen, mehr über Erfolge zu erzählen und was schon erreicht worden ist.
Ja, also es wird ja teilweise versucht, aber es geht natürlich unter in der Flut dessen, was gerade nicht funktioniert. Und der Tipp ist quasi erstmal mehr über Positives reden, was funktioniert. Dann sagen doch aber viele, ja, jetzt wollen die hier irgendwie das rein weißwaschen irgendwie. Also es ist ja auch kritisch, ne? Wann erzähle ich welche Stories eigentlich? Was mich auch dazu bringt zu einer brennenden Frage von mir: Welche Stories sollte man denn nicht erzählen? Oder wann sind auch Negativ-Stories eigentlich mal gute Stories? Bad News are good news.
Also, was so eine klassische Startup-Story ist, ist von zwei oder drei gescheiterten Gründungen zu erzählen und dann habe ich es geschafft. Und dann bin ich erfolgreich gewesen. Und ich würde immer auch von Misserfolgen erzählen auf dem Weg, weil uns das menschlich macht. Also, es ist ja nichts langweiliger als so eine stromlinienförmige Karriere oder, ne,
Total.
es muss immer Konflikt geben in Geschichten und es müssen Hindernisse überwunden werden. Und also, welche Story ich gar nicht erzählen würde, ich würde nicht zu privat werden. Also, ich würde Momente aus meinem Leben nehmen, unbedingt, um Geschichten zu erzählen, aber ich würde das vorher testen und ich würde es immer mit einem Entwicklungsschub verknüpfen. Na, man kann auch drüber erzählen, es ist ein naher Verwandter gestorben, wie ging es mir damit, was hat das in mir ausgelöst, was habe ich gelernt, wie bin ich persönlich an dem Verlust gewachsen. Sowas kann man machen. Also im militärischen Kontext übrigens auch wieder wichtig bei Veteranen oder
Ja.
auch bei der Zivilbevölkerung, die Krieg erlebt hat, das ist unfassbar wichtig, um Traumata zu verarbeiten, dass man drüber redet. Aber es ist wichtig, sich vorher zu überlegen, ich weiß, ich wiederhole mich, aber nicht einfach irgendwas Emotionales zu erzählen, um eine Story zu erzählen, sondern zu überlegen, welche Kernbotschaft will ich hier vermitteln und will ich, dass die Leute mir folgen, will ich, dass die Leute nur zuhören, will ich, dass sie ihr Verhalten ändern und darauf aufbauend die Story zu entwickeln.
Ja, Also die Abgrenzung zu Propaganda oder Manipulation, sage ich mal, ist ja eigentlich eher eine akademische in Teilen, ne?
Es ist total manipulativ. Also Storytelling ist das manipulativste Instrument,
Nicht
was man
wahr?
nutzen kann. Gab ja auch deswegen, so bin ich überhaupt auf die DARPA-Forschung da gekommen. Es gibt einen Neurowissenschaftler namens Paul Zak, der hat erforscht, übrigens finanziert von der DARPA, wie der Oxytocingehalt im Blut steigt, wenn wir Geschichten hören. So, also es
Ja.
gab schon Forschung, dass dieselben Gehirnregionen aktiviert werden, wenn Menschen Geschichten erzählen und zuhören. Also du siehst dieselben neuronalen Netzwerke aufblinken bei den Erzählenden und den Zuhörenden. Und der Paul Zak hat aber Studien gemacht, wo er Heartrate, also wo er den Puls gemessen hat und Transpiration und auch das Wichtigste eben Oxytocin im Blut vor und nach einer bewegenden, gut konzipierten Geschichte. Und Oxytocin ist ja das Hormon, was bei uns ausgeschüttet wird, wenn es um Vertrauen geht und Liebe und Zusammenhalt. Also wenn wir Kinder bekommen zum Beispiel, dann schüttet der Körper idealerweise
Ja.
Oxytocin aus. Und das ist wie eine Droge. Deswegen ist das Storytelling so gefährlich, wenn man es gut kann, weil man Leuten eben etwas vermitteln kann und man Intimität und Verbindung herstellt. Also
Ja.
man überlistet das Unterbewusstsein und die Leute glauben einem das, was man erzählt. Und vor allen Dingen handeln sie auch anders. Also es werden Wahlen gewonnen mit strategischen Geschichten, nicht immer von den Guten. Und also es ist ein scharfes Schwert.
Ja.
Absolut manipulativ und das sage ich auch immer ganz offen.
Ja. Muss man auch offen drüber reden, was man da tut, im Positiven wie im Negativen sicherlich. Aber du würdest quasi unseren Politikern und Beamten und Beamtinnen auf jeden Fall empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt bin jetzt so ein Politiker und will das nutzen, was kann ich dann tun? Was würdest du mir raten? Außer dich natürlich anzurufen.
Also über Storytelling lesen und gut zuhören, das ist ja die andere Seite, ne? Das Listening. Also ich würde selbst reflektieren, einfach wenn ich so durch den Tag gehe, was ich so höre, was ich so in den Medien lese oder Werbung oder soziale Netzwerke. Ich würde mich selbst fragen, was an den Geschichten, mit denen ich konfrontiert bin, was bewegt mich und warum?
Ja.
Da kann man schon viel, da kann man schon viel lernen. Auch auf LinkedIn gibt es ein paar Leute, die gute Geschichten erzählen können. Also die Leute auf LinkedIn, die viel Follower haben, die erzählen immer spannende Geschichten und die machen es immer persönlich, ne? Also die koppeln, die geben nicht nur reine Informationen, sondern die berichten immer auch über das, was sie persönlich bewegt an dem Thema. Es gibt so einen Wirtschaftswissenschaftler, der viel über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine schreibt und dessen persönlicher Zusammenhang ist, dass er da jemanden hat, mit dem er verwandt ist und der in der Ukraine lebt. Und das sagt er auch immer mal wieder, ne? Also und er ist viel glaubwürdiger durch diesen persönlichen Hook.
Ja.
Und das würde ich auch Politikern und Politikerinnen erzählen, nie abstrakt reden, sondern immer erzählen, warum ist es mir persönlich wichtig, dass wir ein neues Jugendhilfeschutzgesetz auf den Weg bringen? Warum ist es persönlich wichtig, dass wir die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit mehr Ressourcen ausstatten? Ne, da muss man dann nicht erzählen, dass man irgendwann mal beraubt worden ist oder so, aber man kann ja auch eine Geschichte von jemand anderem erzählen. Ne, man kann sagen, dass man Zeuge einer schlimmen Straftat geworden ist und gesehen hat, wie die Opfer gelitten haben oder was aus dem Bekanntenkreis, immer ohne Namensnennung natürlich, also immer den persönlichen Hook dabei miterzählen.
Ja, die berühmten politischen Reden der Geschichte, da kriege ich schon Gänsehaut, I have a dream, ja, so, die gehen ja auch in diese
Ja.
Richtung. Wahrscheinlich sind alle guten politischen Reden natürlich auch Haben auch etwas Persönliches,
Auf
vermutlich.
jeden Fall, immer. Ja. Also genauso wie Michelle Obama eine Wahnsinnsrede gehalten hat, wo sie erzählt hat, als sie ins Weiße Haus gekommen ist, weil ihr Mann Präsident geworden ist, dass sie am ersten Tag abends dastand und dachte, oh Gott, was haben wir unseren Kindern angetan? Die haben jetzt kein Privatleben mehr, die sind 24/7 unter Bewachung, können nirgendwo alleine mit dem Rad mal eben hinfahren oder, ne? Also es wird geprüft und what have we done? Pausen sind auch wichtig. Also das wirken zu lassen. Und das kann man lernen. Also das ist gar nicht so schwer oder so schwierig, wie man vielleicht zu Anfang denken kann.
Back to the roots, ja. Jetzt sind viele, viele, ich sag mal gerade Verwaltungsbeamte natürlich ganz anders trainiert oder sozialisiert, programmiert, ja, da gibt man ja wenig Preis, man redet über Fakten, wenn es geht, ja. Möglichst lange, mir klappen dann innerlich schon die Augen weg manchmal. Es verfängt sich auch nichts
Ja.
an Informationen. Das ist ja, gerade im Change ist es ja das, was wir wollen, ne? Wir wollen bewegen. Aber diese Stories, die haben meines Wissens aber nicht so viele in ihren Change-Konzepten mit drin. Wir reden viel über Narrative, das war ja mal modern, ne? Wir haben das ja immer noch mit diesen. Wir brauchen da ein Narrativ, ne? Und dann gibt es eine Broschüre und dann war das die
Mit lustigen,
Change-Kommunikation,
lustigen kleinen
ne?
Männchen, genau.
Ja, dann war
Ja.
genau, diese Grafikgeschichten waren dann modern, ne? Wo geht denn die Reise in Zukunft hin? Was siehst du da am Horizont? Was kommt da, ohne dass du jetzt hier Geschäftsgeheimnisse ausplauderst?
Also ich sehe am Horizont der Managementberatung, dass es weg von den großen Beratungen, deren Namen man so kennt, geht hin zu mehr, was man Boutique-Beratung oder Spezialisten nennt, weil wieder mehr Wert gelegt wird, dass man einen Partner hat, mit der auch da ist und der auch nicht, vielleicht nicht super jung ist, sondern dass Beratung wieder, auch gerade im öffentlichen Dienst, wieder mehr aufs Menschliche Wert legt. So, das ist jetzt aber tatsächlich meine Wahrnehmung, die muss nicht für die gesamte Landschaft stimmen. Und ich stelle auch fest, dass zum Beispiel bei Themen wie Digitalisierung im öffentlichen Dienst, dass es Leuten wichtig ist zu sagen, wir wollen alle auf einen Stand bringen und alle sollen auch, und die Beamtinnen und Beamten sollen auch persönlich begeistert werden und sollen motiviert werden und auch selber die Motivation entwickeln, Dinge voranzubringen. Also ne, eher Befähigung und als Multiplikatoren Veränderung selbst reinzubringen und nicht alles den Beratern zu übergeben. Denn also Beratung oder als Berater hast du ja auch die Funktion, dass Themen abgegeben werden und die Hoffnung ist, ach, der Berater macht's. Ne, das wirst du auch kennen. Und ich bin da immer fies und sage, nee, ich bin hier euer Sparringspartner und ich bringe Ideen mit und ich bringe auch Beispiele mit, wie woanders was gut funktioniert hat. Und ich leite auch mit euch, führe euch auch durch dieses Projekt, aber die Reise müsst ihr im Grunde selber gehen.
Auf jeden Fall. Also das stört mich natürlich auch immer selber. Ich bin ja selber Organisationsentwicklerin, ne? Man kann es nur selbst machen
Man kann es nur
letztendlich, ja.
selbst,
Ich
ja.
kann es nicht delegieren. Sorry, Leute. Das muss man auch mal begreifen.
Ja.
Und dazu muss ich aber die Kompetenz im Hause aufbauen, ja.
Ganz genau.
Ne?
Kompetenz muss
Das
im Haus aufgebaut werden. Ich
ja.
war neulich, habe ich einen Workshop gemacht, wo es um Digitalisierung und vor allen Dingen digitale Prozesse ging und wo meine Kollegen und ich gerne wollten, dass die Leute in dem entsprechenden Amt die Prozesse nicht so als naturgegeben begreifen und unveränderbar, sondern
Nein.
wir haben sie Prozesse aus Lego bauen lassen. Ja, und die Frage, wie sieht der ideale Prozess für irgendwas aus? Ich beantrage einen neuen Reisepass oder was weiß ich, alle möglichen Beispiele. Und wie sehe denn der ideale Prozess aus? Und Lego hat ja die schöne Funktion, dass man dabei nicht reden muss, sondern dass man mit seinen Händen was gestaltet. Und das regt ja ganz andere Kreativprozesse im Gehirn an. Und da sind die lustigsten Sachen dabei rausgekommen. Also richtig cool. Und die Leute haben auch mit Spaß gearbeitet und das selber dann auch die Geschichten dazu erzählt. Und sowas macht mir großen Spaß.
Aber da kriegen wir ja wieder die Schleife zu der kleinen Jana, die durch den Wald getobt ist, oder die kleine Miriam entsprechend und gesagt, ich mache mir jetzt die Welt, bin dann aber zum Essen zu Hause um 18 Uhr.
Genau.
Also dieses selber gestalten, Freiräume nutzen und nehmen und das nicht als Gott gegeben hinnehmen, ob das ein Prozess ist oder was auch immer. Also das stelle ich auch immer wieder mit Erstaunen fest, dass man nicht am System arbeitet, sondern nur Aufträge oder Lonus oder Outlook E-Mails abarbeitet und denkt, das ist mein Job.
Ja,
Sorry, Leute.
das ist
Nee,
nicht der Job,
das
nee.
kann es ja nicht
Nee,
sein, ne?
ja, das versuche ich auch immer rauszuarbeiten. Also ich bin auch fies, ich mache überall, egal in welchem Projekt ich bin, versuche ich so heimlich agile Methoden und Instrumente unterzubringen. Ich nenne das dann manchmal gar nicht so. Aber also ich sage den Leuten auch immer, ich will das gar nicht nur erzählt bekommen, was ihr gemacht habt, ich will was sehen. Ne, wie in einem
Ja,
klassischen Review,
ja.
zeig das doch mal. So, was ist es denn genau? Also nicht nur, wie du sagst, Outlook und Termine und über die Arbeit reden, sondern Arbeit sichtbar machen.
Ja, genau.
Ja, das dauert aber, das dauert Monate, bis sie verstanden haben, was diese komische Frau von ihnen will. Immer, das ist, ja.
Aber immerhin, immerhin, ne? Wenn
Irgendwann,
einen erwischt, wundervoll.
ja, und wenn man einmal Leute für so Ticketsysteme begeistert, wo man sehen kann, dass alle
Ja.
was machen, dann, also niemand will zurück. Ich habe auch, ein Kollege von mir hat neulich gesagt, dass ihm Leute in einer großen Behörde gesagt haben, also wenn das mit dem agilen Arbeiten uns wieder weggenommen wird, dann kündige ich.
Ja, weil wenn man es einmal begriffen hat, ja, mir take the red pill, ne?
Ja.
Wenn man es einmal begriffen hat, dann kann man nicht mehr zurück in den Knast, wo die Tür eigentlich offen ist.
Ja.
Ja, das funktioniert
Nee,
nicht.
das funktioniert nicht. Und da wäre es auch schön, wenn der öffentliche Sektor sich da noch so ein bisschen offener aufstellen würde, denn das Thema Fachkräftemangel ist ja auch ein größeres in vielen, vielen Behörden, Bundeseinrichtungen.
Ja, ja.
Und agil arbeiten ist da schon was, was Leute auch anzieht.
Ja, und ich habe schon vor Jahren über die Digitalisierungsrendite gesprochen, das ist ja jetzt auch in aller Munde. Das kann man, das ist ja alles auch kein Hexenwerk, ja, aber da muss ich auch nicht mehr die E-Mails irgendwann selber schreiben. Ja? Was für eine Zeitverschwendung, ja, vor allen Dingen für irgendwelche Sachen, die völlig sinnlos sind, also Fake Work, ne? Oder Bullshit-Jobs, ja. Das, wenn wir das mal weglassen, dann gewinnen wir 30, 40% der Zeit zurück und
Ja.
können echte Sachen machen, strategische Themen
Ja.
bearbeiten oder dass der Bürger einfach, Bürger, wir sind ja auch Bürger, nicht die Sachen 30 Mal ausfüllen muss, ja. Das ist,
Auch das wäre eine schöne Sache, ja. Genau.
ja, ne, nicht wahr? Da gibt es auch eine ganz tolle Kollegin, die an dem Thema Once Only arbeitet.
Ah.
Da wird dran
Okay,
gearbeitet,
sehr
ja.
gut, ja.
Ja, aber es ist ein ganz zähes Geschäft, ne? Weil da sind eben die, die sagen, das steht nicht in meiner Dienstpostenbeschreibung, sorry, Leute. Im vorletzten Teil habe ich Jana ein bisschen ausgequetscht zum Thema Storytelling bei den Blaulichtorganisationen und natürlich speziell bei der Bundeswehr. Ich hätte sie gerne rekrutiert, aber ich bin kein Personalmanager bei der Bundeswehr. Aber das wäre vielleicht eine Idee, liebe Freunde vom BA-Pers. Aber ich wollte noch mal ein Thema ansprechen. Das liegt mir natürlich auch am Herzen. Ich sag mal, Sicherheit Deutschlands und das Thema Militär oder Blaulichtbereich. Was würdest du denn denen empfehlen, wie Bundeswehr, wie Innenministerium, Polizei etc., Feuerwehr, die so in dem Thema Sicherheit arbeiten? Wie könnten die das Thema Storytelling besser nutzen, um auch klarzumachen, dass Sicherheit alle angeht?
Also es gibt ja Länder, die gehen mit dem Thema Sicherheit ganz anders um. Wir haben uns ja auf einer Veranstaltung getroffen in der schwedischen Botschaft, wo es auch um einen Sicherheitsdialog ging. Und ich fand das, was die schwedische Botschafterin erzählt hat, sehr beeindruckend, dass sie gesagt hat, in Schweden trägt jeder Bürger, jede Bürgerin persönlich zur nationalen Sicherheit bei mit verschiedenen Maßnahmen. Und was ich sehe, ist, so eine Trägheit, nicht bei allen, aber bei vielen in unserem Land und so ein Zuständigkeitsdenken, dass viele denken, ach ja, Verteidigung, das macht die Bundeswehr. Und wenn irgendein Verbrechen geschieht, das regelt dann die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Und
Ja.
aber so diese Eigenverantwortung und selber auch sich als Gemeinschaft zu begreifen. Also das haben wir, da sind wir nicht gut drin in Deutschland, dass die Bundeswehr, ich bleibe jetzt mal bei der Organisation, dass die Bundeswehr was ist, was alle angeht. Also es gibt Gegenbewegungen. Ne, es gibt, wenn ich, neulich gab es hier irgendwie irgendwo in Schleswig-Holstein einen großen Tag der offenen Tür der Luftwaffe und da waren also wahnsinnig viele Menschen
Ja.
und die hat das interessiert. Das fand ich beeindruckend. Ich würde eine bessere Geschichte erzählen und zwar eine von Retten und Schützen und keine Geschichte mit Angst, sondern zu sagen, was brauchen wir, damit es gar nicht zu einem Krieg kommt? Denn, also, was ja jetzt auch in den Nachrichten immer häufiger kommt, die Annahme, es wird nicht mit, also Russland wird nicht mit einem Angriffskrieg aufhören, sondern, na, wir müssen uns darauf einrichten, dass es einen weiteren Krieg in Europa geben wird, was ja, als wir jung waren, also nachdem der Kalte Krieg zu Ende war, das war ja total unvorstellbar, ne? Wir haben ja
Absolut, ja.
jahrzehntelang so vor uns hingeschlummert und also so ein Krieg in Europa war unvorstellbar.
Der Weltfrieden brach aus.
Ja, gefühlt, aber in Wirklichkeit ist immer überall, immer irgendwo Krieg
Genau.
auf der Welt. Das ist also, kommt auf die eigene Perspektive an, so.
Absolut.
Und was ich schwierig finde, ist, wenn Leute sagen, ja, die Bundeswehr muss gefördert werden und braucht mehr Mittel, aber nicht von mir. Also ich mache jetzt keinen Wehrdienst oder ich mache jetzt, nee, also meine Söhne sollen da nicht hingehen oder meine Söhne und Töchter. Und also ich glaube, wir brauchen ein anderes Verständnis für die Notwendigkeit einer Verteidigungsfähigkeit und auch, was jeder persönlich dafür tun kann.
Ja, das hört sich gut an. Denn das auch das kann man nicht delegieren, ne? Ja,
Nee.
da muss jeder irgendwie sein Schärflein beitragen. Und das fängt an, dass ich zu Hause irgendwie Möglichkeiten habe, mich zu versorgen für einen Zeitraum X,
Ja.
ja. Das soll ja eh jeder können. Aber ich glaube, wenn man mal hier klingelt, die wenigsten können sich für ein paar Wochen versorgen.
Ja.
Im Mittelalter gab es Städte, die mussten für 2 Jahre, weil sie dann
Ja,
eben
konnten
belagert
belagert werden,
wurden,
genau.
ja, mussten sie Vorräte vorhalten, ne, auf dem Dachboden. Da sind wir natürlich weit von entfernt, ja. Innerhalb von 2, 3 Tagen bricht die Infrastruktur ja komplett
Ja,
zusammen, das wissen wir ja.
ja.
Von daher herrscht dann Anarchie, ne?
Ja, das ist,
Und
wird
das will
eine, wäre eine
natürlich keiner.
Riesenumstellung für Leute, die gewohnt sind, alles zu bestellen und sich liefern zu lassen.
Ja, genau. Und dann kommen wir wieder zu der kleinen Jana und der kleinen Miriam, die sagen, da muss ich doch selber was machen, ne? Würdest du denn, ich will dich nicht rekrutieren, aber würdest du denn für die, wärst du denn bereit, für die Bundeswehr was zu machen? Jetzt natürlich kommt kein Brief jetzt, ne? Aber könntest
Kommt
du dir
keine
das vorstellen?
Einberufung.
Und wenn
Ja,
ja, was?
kann ich auf jeden Fall. Also, naja, am liebsten natürlich strategisch unterstützen durch Geschichten, durch narrative Techniken, ne?
Ja.
Durch Informationsweitergabe und auch Begeisterung erzeugen, durch Storytelling. Ja, würde ich auf jeden Fall machen.
Ja,
Das brauchen die
denn
dritten.
hattest ja keine Grundausbildung,
Nee, leider
denke ich
nicht.
mal,
Ja.
ja.
Würde ich heute anders machen. Aber das, also als ich jung war in den 80ern, 90ern, da war das überhaupt nicht üblich. Ich weiß gar nicht, wie lang dürfen Frauen so überhaupt
Gute
alles
Frage. Mit
mitmachen?
der Sanität müsste ich gucken, wann das anfing. Ich glaube, in den 80ern.
Ja.
Da muss ich
Aber
noch
nicht in
mal
den kämpfenden
recherchieren.
Einheiten, das kam später, das weiß ich noch.
Genau,
Das
das
war
kam
aber,
sehr viel später.
als ich, also als so die Jungs, mit denen ich aufs Gymnasium gegangen bin, sich entweder für die Bundeswehr oder für Zivildienst entschieden haben, das war für Mädchen gar keine Frage.
Genau,
Das kam
ja.
erst viel später und das habe ich auch mit großer Spannung verfolgt. Aber als ich in dem entsprechenden Alter war, stand das überhaupt nicht zur Debatte. War ja so ein bisschen die Idee, die Frauen kriegen die Kinder und leisten damit so ihren Dienst an der Gesellschaft und die Männer gehen halt zur Bundeswehr. Also auch eine total antiquierte Vorstellung.
Ja, ich meine, man kann ja heute auch in verschiedenerlei Hinsicht sich für Sicherheit einsetzen, ne?
Ja.
Ob nun in der Bundeswehr und wenn in der Bundeswehr auch in verschiedensten Funktionen. Auch da, denke ich, muss man ein bisschen weiter denken mittlerweile. Und ich sehe jetzt nicht Jane Rasmussen, wie sie hier eine Kaserne bewacht. Ja, das wäre ja auch lustig irgendwie, aber auch irgendwie eine ganz schöne Verschwendung, ne? Da würde ich dich auch eher auf einer anderen Position sehen, nämlich dann im strategischen Storytelling, wo du eben auch die Fachfrau bist und da tollen Input leisten kann. Da haben wir noch Optimierungsbedarf.
Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, ich verfolge auch immer die Debatten, wenn die Bundeswehr irgendwo versucht zu rekrutieren. Ich weiß nicht, ob du das mit der Republika vor ein paar Jahren mitbekommen hast. Das war auch etwas
Ja.
unglücklich. Da haben sich also viele beschwert, warum ist die Bundeswehr hier? Und also das geht besser.
Ja, da müssen wir noch ein bisschen uns anpassen an das Jahr. Wir haben ja jetzt 2025 schon, ne? Und die Zeit rennt, ne?
Die
Das
Zeit rennt
ist
und also da muss mehr, dass die Truppe besser ausgestattet werden muss, ist, glaube ich, inzwischen unstrittig. Also da sagt niemand mehr irgendwie was, wieso,
ja.
warum und so. Aber interessant ist natürlich auch da die Prozesse ein bisschen zu beschleunigen. Also wirklich agiler zu werden und ne, das Thema Beschaffung nach vorne zu bringen. Nicht nur in der Führung, sondern auch, also ich glaube, auch Agilität kann die Bundeswehr an vielen Stellen gebrauchen.
Ja, ich hörte davon.
Du als Organisationsentwicklerin, genau.
Ja,
Ja.
großartig. Ganz zum Schluss die Frage, was kann eigentlich jeder machen, wenn es um das Storytelling geht? Wie kann da jeder besser werden? Und eins vorab, das kostet alles kein Geld. Oh, ich möchte mich jetzt weiterentwickeln beim Thema Storytelling. Gib mir mal bitte zwei, drei Tipps, was ich da machen kann.
Also immer viel, viel Serien und Filme gucken.
Habe ich, war jetzt krank, habe alles leer
Ah,
geguckt.
cool. Und also das kann man machen, Filme und Serien gucken. Dann schreibt meine Kollegin Petra Sammer sehr gute Bücher, die heißen einfach Storytelling. Und die kann man lesen. Und ansonsten, also einfach aufmerksam sein, was wird mir erzählt, was passiert mit mir, wenn ich Geschichten höre und welche Geschichten erzähle ich mir vielleicht auch selber?
Ja, wie meinst du das?
Also, das Storytelling wird ja auch viel im therapeutischen oder im Coaching-Kontext eingesetzt und es ist so, dass Erinnerungen nicht die Qualität von, ich sag mal, einem Geschichtsbuch oder einer Festplatte haben, die
Ja.
so, sondern Erinnerungen ändern sich, wenn wir sie häufiger erzählen. Und ich habe auch mal mit Soldaten gearbeitet, die im Einsatz waren im Irak und in Afghanistan und die also schreckliche Geschichten erlebt haben. Und ich habe die Geschichten erzählen lassen und habe die dann mit ihnen so bearbeitet, dass es nicht um, dass das Schreckliche ein bisschen seinen Schrecken verloren hat, sondern dass es mehr um Retten und Überleben ging.
Ach
Also wir
ja,
haben es
toll.
reframed.
Ja.
Und
Ja.
das war wahnsinnig anstrengend, weil mich das auch immer sehr mitnimmt, weil ich ein relativ empathischer Mensch bin. Wenn mir was erzählt wird, dann fühle ich das auch. Aber die sind alle rausgegangen nach den 2 Tagen und konnten erzählen, warum sie da arbeiten, wo sie arbeiten und warum das eine gute Sache ist. Ne? Und dass es um den Erhalt von Leben geht und nicht um Töten.
Ja,
Und
ja.
genauso könnte das die Bundeswehr machen. Das, ne, die hat ja viele, viele soziale Aufgaben auch und Leben erhalten, Infrastruktur sichern. Wenn man sich Auslandseinsätze anguckt, sind ja die wenigsten in irgendwelchen kämpfenden Einheiten unterwegs, sondern das meiste ist ja Infrastruktur.
Absolut,
Das
ja.
wird
Ja, also Serien, Reframe, Geschichten quasi sich selber erzählen und umerzählen.
Und das also selbst
Ja.
analysieren, was wird mir erzählt, wie wirkt das auf mich und wie würde ich das machen? Und einfach versuchen, mehr kleine Geschichten oder Momente aus seinem Leben im Arbeitsalltag mal zu teilen oder auch mal privat, ne? Also Flirten zum Beispiel kann Storytelling auch ganz hervorragend benutzen. Also
Ja,
da die Leute
ja.
neigen ja dazu, sich dann von ihrer besten Seite zu zeigen und auch was zu erzählen, was irgendwie beim Gegenüber ankommt. Dafür sind Stories auch klasse.
Ach, wundervoll. Dann willst du noch etwas hinzufügen oder was muss die Welt noch wissen über Stories?
Naja, also wichtig ist, das haben wir aber auch genug beleuchtet, Stories sind das, was uns beeinflusst. Und so wie die Welt gerade ist und mit so viel False Narratives, Fake News und Verschwörungsmythen, also wenn ich was zu sagen hätte in der Bildung, ich würde das verpflichtend in jedes Curriculum aufnehmen. Wie funktionieren Geschichten? Warum muss ich das lernen? Warum muss ich wissen, wie was Geschichten mit meinem Gehirn machen? Weil das würde auch die Leute sensibilisieren, keinen Fake News und keine Verschwörungserzählungen zu glauben. Da mache ich auch für eine Stiftung in Franken einmal im Jahr so einen Workshop für Schülerinnen und Schüler, wie sie sowas erkennen und wie man auch Verschwörungsmythen begegnen kann oder Leuten, die einen mit falschen Tatsachen konfrontieren, also wie man da auch debattieren kann.
Ja, faszinierend. Ist das nicht dieses Debunking, ne? Ist ja jetzt
Debunking
auch
ist
irgendwie
genau.
en vogue
Ja.
gerade in der EU.
Last but not least, vielleicht, also viele, viele Leute halten sich ja für logisch denkende Menschen, also ich mich auch, und gleichzeitig ist es halt wichtig zu wissen, wie sehr Geschichten unser Leben beeinflussen. Ne? Also auch die Geschichten, die ich mir selber erzähle,
Ja.
wie bin ich ein guter Elternteil, was macht mich aus im Leben, ne? Wie bin ich, wer sind die Leute, die mir wichtig sind und was ist mir, also worauf setze ich persönlich meinen Schwerpunkt in meinem Leben? Treffe ich viel Freunde, mache ich viel Sport oder ne, wer bin ich? Und das kann
Ja.
man halt wahnsinnig beeinflussen mit Geschichten.
Das macht mich ja auch zufriedener dann, ne?
Richtig.
Und wenn ich mir selber die richtigen Geschichten erzähle, das wissen wir natürlich aus der
Ja.
Psychologie gut genug, ne? Ja, diese Negativgeschichten, die sind ja völlig sinnlos. Das Gehirn macht seinen Job und denkt so rum. 70.000 plus Gedanken am Tag und der Großteil, das wissen wir ja, ist negativ.
Ein Großteil ist negativ, das kann man aber auch, das weißt du auch, das kann man auch besser steuern.
Genau,
Man kann
genau.
sich aktiv freuen über die Ressourcen, die man hat, über die Freunde und Familie, die man hat und na, auf das Positive gucken, trotz allem. Das ist in Zeiten wie diesen ist das wahnsinnig, wahnsinnig wichtig.
Ah, ich finde, das ist ein tolles Schlusswort von dir, eine schöne Geschichte zum Schluss. Ich bedanke mich total bei dir in verschärfter Form, liebe Jana. Fantastisch, eines meiner Lieblingsthemen Storytelling, muss ich sagen, auch wenn ich da bei weitem nicht so viel Ahnung habe wie du. Ich bedanke mich bei dir.
Das hat großen Spaß gemacht. Danke.
Das war Storytelling mit Jana Rasmussen und es wird noch einen zweiten Teil geben, da geht es um Storytelling in der großen Literatur. Ganz zum Schluss vielleicht noch interessant, Storytelling ist auch gerade in China ein Riesenmarkt. Da geht es um Microdramas. Und über 600 Millionen User sind dem schon verfallen. Diese Microdramas dauern von wenigen Sekunden bis zu maximal 20 Minuten und der Markt wächst und wächst, denn die Stories machen auch süchtig. Wer selber nach Storytelling ein bisschen süchtig werden will, wir haben in den Shownotes einiges an Material verlinkt. Und wenn du morgen eine wichtige Entscheidung treffen willst oder ein Projekt angehst, dann frag dich, welche Geschichte erzähle ich eigentlich damit? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit einer Person, die gerade viel Verantwortung trägt und Wirkung entfalten will. Vielen Dank und einen schönen Tag.